geht? Der Linksnet-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Dieses Mal geht es um das Versammlungsgesetz in Sachsen. Das wird gerade, soll zumindest modernisiert werden. Und dazu haben wir uns Artemis aus Dresden eingeladen. Artemis meldet seit über 10 Jahren Demos an und ist aktuell mit der Queerpride Dresden Teil des Netzwerkes Versammlungsfreiheit verteidigen. Hallo Artemis.
Hallo Max, schön, dass ich dabei bin.
So, du hast dich ja schon ein bisschen länger mit diesem Versammlungsgesetz oder der Novelle beschäftigt. Wie ist denn deine Einschätzung? Was ist denn eigentlich das geplante Ziel der Koalition? Warum sie gerade jetzt anfangen?
Ja, vielleicht sollte man dazu wissen, das ist jetzt, sind nicht nur kleinere Anpassungen, sondern das ist eine ziemlich komplette Neufassung des Gesetzes. Da werden natürlich einige Sachen übernommen, aber das sind jetzt nicht nur so ein paar kleine Stellschrauben, die man da nachreguliert. Und das hat auch eigentlich einen ganz guten Grund, weil das aktuelle sächsische Versammlungsgesetz einfach uralt ist. Das beruht noch auf dem Bundesversammlungsgesetz und das wurde dann irgendwann vor, ja, bei 20 Jahren dann in die Verantwortung der Länder übergeben. Und seitdem wurde daran nichts geändert. Und das zeigt sich einfach, dass da durch die Rechtsprechung, aber auch in der Praxis sich einfach ganz viel geändert hat, sodass das, ja, man durchaus sagen kann, das ist veraltet. So wie vieles dort formuliert ist, lässt sich das nicht gut anwenden. Und deswegen hat haben sich SPD, Grüne und CDU nach der letzten Wahl dann zusammengesetzt und in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie das weiterentwickeln wollen, um, ich zitiere, dem verbürgten Recht auf politische Teilhabe größtmögliche Wirksamkeit zu verleihen und sagen dann auch, dass sie die Versammlungsfreiheit und den Schutz davon als elementare Aufgabe sehen. Jetzt können wir natürlich auch so ein bisschen dann reinschauen, was von diesen schönen Worten dann nun in der Neufassung, in den jetzigen Formulierungen sich überhaupt wiederfindet. Da kann ich mal spoilern. Leider sehr wenig.
Kannst du das ein bisschen ausführen? Also was sind denn so die möglicherweise größten Aufreger, die sich da drin finden oder die diesem formulierten Anspruch am meisten entgegenlaufen?
Ich muss da vorwegnehmen, das ist natürlich jetzt einiges an Spekulationen. Und auch bislang gibt es da, also ne, wie dann das neue Gesetz angewendet wird, auch bislang zeigt sich da in der Praxis vor allem regional dann Unterschiede, wie die Cops, wie die Behörden das auslegen. Aber aus der Erfahrung wissen wir auch, dass Polizei und Versammlungsbehörden oft ziemlich kreativ darin sind, immer die möglichst restriktivste Auslegung zu finden und die dann auch erstmal durchzusetzen, so lange, bis vielleicht jemand dagegen klagt und auch nachklagen, so lange, wie man irgendwie unerfahrene Versammlungsleitungen hat oder dass bei der Polizei nicht durchgedrungen ist, dass sich da irgendwie bestimmte Auflagen zum Beispiel nicht haltbar sind. Das wird dann doch ganz gerne noch weiter durchgesetzt oder versucht durchzusetzen. Ich betrachte das, die neue Novellierung, also den vorliegenden Text, erstmal aus der Perspektive, ne, von jemandem, der selbst als Versammlungsleitung tätig ist, der viele Versammlungen anzeigt und da auch dann irgendwie diskutieren muss im Vorfeld oder am Tag von der Versammlung selbst und jetzt weniger aus einer rein juristischen oder rechtsdogmatischen Ebene. Ich glaube, von daher kann man da auch lange drüber diskutieren. Man kann sich überlegen, muss es eigentlich überhaupt ein Versammlungsgesetz geben oder reicht das nicht, was im Grundgesetz festgelegt ist? Ich schaue so ein bisschen aus der Praxis drauf und fernab von dem, was man so ein bisschen dann spekulieren kann, würde ich trotzdem schon mal einen Punkt aus dem Fazit vorziehen und das ist, dass ich da eine ganz starke Einengung im Grundtenor sehe, Einengung der Versammlungsfreiheit und stattdessen eine Ausweitung von polizeilichen Befugnissen. Und da gibt es ein paar Gründe dafür, warum ich das so sehe. Auf die kann ich gerne ein bisschen eingehen.
Ja, sehr gerne. Also, dass Polizei da drinne gestärkt wird, klingt ja schon mal so, als wäre nicht die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger das, was eigentlich im Vordergrund steht. Was sind denn so die Punkte?
Das eine, was zum Beispiel in dem neuen Gesetz erstmal ganz nett klingt, ist, dass da ein Kooperationsgrundsatz festgeschrieben wird. Also, dass die Behörden, die Versammlungsbehörde, nicht einfach einen Auflagen erlassen können, sondern vorher die Möglichkeit eröffnen müssen, dass es ein Kooperationsgespräch gibt. Das ist auch was wir aus der Praxis schon lange kennen. was aber eben bislang gesetzlich nicht ganz so klar festgelegt ist. So, und jetzt klingt das auf den ersten Blick erstmal ganz gut und es steht auch drin, dass die Mitwirkung nicht verpflichtend ist, also für die Versammlungen. Aber es wird ein faktischer Druck aufgemacht, weil das, was die Behörde als mangelnde Kooperation dann irgendwie sieht, auch zum Nachteil der Veranstalterin oder des Veranstalters gewürdigt werden kann. Und genau, da wird also so ein Druck aufgebaut, dass man doch möglichst frühzeitig alles auflegt, was irgendwie bei so einer Versammlung passieren soll oder passieren könnte, damit denn die Behörden da auch möglichst im Detail Sachen in ihrem Sinne regeln können. Das eine ist eben genau dieser Kooperationsgrundsatz, der da so ein bisschen umgedreht wird oder dann zum Nachteil gewendet werden kann. Und das zweite ist, dass bei dieser Kooperation jetzt zukünftig die Polizei auch noch im Vorfeld deutlich stärker eingebunden werden muss. Das passiert in der Praxis bislang auch schon, aber in Zukunft können sie ihre Vorstellungen von dem, was sie irgendwie für eine ordentliche Versammlung halten, noch früher einfordern und bekommen dadurch, dass der Begriff der Gefahrenprognose jetzt auch im Gesetz festgeschrieben ist, bekommen sie erhebliche Einflussmöglichkeiten eben durch eine Gefahrenprognose, die sie der Versammlungsbehörde zuarbeiten, einschränkende Auflagen dann zu erlassen. Das sind so Anzeichen dafür, welcher Geist sich dann doch hinter einer vorgeblichen Modernisierung teilweise verbirgt. Und was auch ganz eher eine Formalia ist, aber was auch ja erstmal ein Problem darstellt, gerade für so kurzfristige Sachen, dass jetzt die Anzeigefristen auf Werktage bezogen werden, nicht mehr auf Tage. Bislang war es so, wenn es jetzt nicht gerade eine ganz spontane Versammlung ist, man muss 48 Stunden anzeigen, bevor man mit der öffentlichen Bewerbung loslegen darf. Und in Zukunft zählen da aber Wochenenden und Feiertage nicht mit rein. Das heißt, es kann sein, dass man irgendwie am Donnerstag mitbekommt, okay, am Montag marschiert wieder irgendwo die Freien Sachsen auf und man will einen Gegenprotest machen, jetzt nur als Beispiel. Und man kann denen aber, selbst wenn man dann Donnerstagnachmittag sagt, hier, ich mache einen Gegenprotest, rein nach den Fristen des Gesetzes dürfte man dann erst am Montagabend überhaupt auch dazu aufrufen, um nicht sich Gefahr zu laufen, dass man eine Ordnungswidrigkeit begeht. Und das ist eben auch so ein, sage ich mal, Geschenk an die Bequemlichkeit und an die Logik irgendwie von Behörden, die der Versammlungsfreiheit auch als Abwehrrecht gegen den Staat eigentlich grundsätzlich nicht gerecht wird.
Okay, das klingt ein bisschen so, als würde die aktuelle Koalition ja, das Versammlungsrecht schon schlüsselfertig dann für die AfD übergeben. Das soll ja zum 1. September in Kraft treten, das Gesetz. Wie schätzt du das denn ein? Wird es nochmal größere Kritik in dem Prozess geben? Oder gibt es da auch Teile, denen man zustimmen kann?
Ja, es gab wahrscheinlich auch auf Drängen bestimmter Kräfte in der Koalition im letzten Spätsommer, gab es auch die Möglichkeit von einer Beteiligung, pro forma zumindest. Man konnte dort ans Innenministerium schreiben. Das haben auch viele gemacht. Ich weiß es von Fridays for Future. Ich weiß es eben von uns, von der Queer Pride. Wir haben eine Stellungnahme verfasst. Auch, ja, aber auch andere, auch irgendwie der Handelsverband zum Beispiel. Aber auch Leipzig nimmt Platz und so. Aber von den Kritikpunkten, die dort genannt wurden, zum Beispiel was irgendwie die Kontrolle von OrdnerInnen betrifft, da wurde eigentlich so gut wie nichts ernsthaft umgesetzt. Also da jetzt bei den OrdnerInnen, vielleicht hole ich da ganz kurz aus, der neue Entwurf sieht vor, dass unter bestimmten Umständen einerseits die Versammlungsbehörde festlegen kann oder einfordern kann, so diese Anzahl an Ordnungskräfte muss die Versammlungsleitung oder müssen die Organisatoren stellen. Und sie kann einfordern, dass vorab die Namen und Geburtsdaten genannt werden, damit man dort so eine Art Zuverlässigkeitsprüfung vornehmen kann. Das heißt, die Daten werden dann einerseits gespeichert, andererseits an die Polizei weitergegeben. Und da sah der erste Entwurf noch vor, dass da sogar schon reine Ermittlungsverfahren dazu führen könnten, dass Leute nicht als zuverlässig eingeschätzt werden. Genau, und das wurde ganz leicht erschärft. Ne? Jetzt gibt es da so einen Katalog von bestimmten Straftaten, die irgendwie, wenn man da verurteilt wurde, angeblich dazu führen, dass man nicht mehr zuverlässig ist. Aber das Problem, dass diese Kontrollgedanke da festgeschrieben ist, das wurde nicht rausgenommen. Und da sieht man dann auch im Prinzip, dass die Polizei, also, ne, dass dieses neue Gesetz die Ordner und Ordner gar nicht so sehr als Hilfsmittel für eine Versammlungsleitung, ne, so als Teil irgendwie der eigenen Ausgestaltung von einer Demonstration oder einer Kundgebung oder auch anderen Formen des Protestes ansieht, sondern dass man die so ein bisschen zu einer Hilfspolizei machen will. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Widerspruch auch zu dem, wie im Grundgesetz und wie auch in der Vergangenheit auch durchs Bundesverfassungsgericht das Versammlungsrecht ausgelegt wurde. Und dann gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Wir von der Queerpride haben zum Beispiel abgezielt auf so Masken. Ne, das ist ja in so bestimmten Fetischkreisen auch ganz üblich, dass man mit verschiedenen Tiermasken und sowas unterwegs ist und das gerne auch bei einer Demonstration für irgendwie sexuelle Freiheiten äußern will. Aber und das Vermummungsverbot hat auch noch ganz andere praktische Probleme. Aber genau, anstatt da so ein bisschen abzukehren und eben wirklich zu gucken, welche Einschränkungen braucht es denn und wo kann man die Versammlungsfreiheit aber auch stärken und erweitern, da hat die Koalition, da haben auch offensichtlich die Grünen und die SPD überhaupt kein Problem darin gesehen, diese Verbote nicht nur aufzulösen, sondern im Gegenteil sogar zu verschärfen. Und da steht jetzt ein sehr subjektives Militanzverbot neu drin. Und das ist auch eine sächsische Besonderheit. Das hat sich irgendjemand im Innenministerium, der Referent, der da zuständig war, wahrscheinlich ausgedacht. Das gibt es in anderen Versammlungsgesetzen nicht. Und da ist dann der subjektive Charakter plötzlich wird zum Bewertungsmaßstab. Und da kann ich dir jetzt schon sagen, ne, das ist kein guter Gesetzesentwurf, weil der keine Rechtssicherheit schafft, sondern eine Unsicherheit aufmacht. Und das muss dann erst wieder in jahrelangen einzelnen Rechtsstreiten irgendwie wieder erkämpft werden, wo denn die Grenzen der Freiheit sind, wo man irgendwie Gefahr läuft, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, wo die Polizei irgendwie eingreifen kann und wo nicht.
Sorry, um nochmal auf dieses Militanzverbot zu kommen. Das heißt sozusagen, der Mensch vom Ordnungsamt schaut sich eine Demo an und hat das Gefühl, das sind jetzt alle, haben schwarze Jacken an und das ist jetzt Militanz. Und deswegen muss das jetzt unterbunden werden, oder? Also ist das so zu verstehen?
Genau. Früher war es ja so, oder bislang ist es so, es gibt dieses Vermummungsverbot. Auch da gibt es viel Kritik dran, weil von der Vermummung alleine ist erstmal überhaupt niemand geschädigt. Ne? Das ist eine Sache, wie ich mich irgendwie anziehe und es gibt auch berechtigte Gründe, wenn da irgendwelche, ne, in Leipzig ist ja häufig so, da sind dann so rechte Streamer unterwegs oder auch in Bautzen und da gibt es ein berechtigtes Interesse, das haben auch Gerichte schon festgestellt, dass man demonstrieren kann in der Öffentlichkeit, aber vielleicht nicht überall identifizierbar sein will. Und genau, neu ist aber, dass es eben nicht mehr da diese objektiven Fakten gibt, ne? Irgendwie sieht man die Nase noch oder nicht, sondern dass das eben so eine subjektive Einschätzung ist, könnte das die Außenstehende irgendwie beunruhigen, jetzt mal flapsig gesagt.
Ich habe ja schon angeteasert, du bist Teil des Netzwerkes Versammlungsfreiheit verteidigen. Was ist denn da, sagen, in Planung für Aktionen? Wie kann man sich da beteiligen? Wie kann man sich da einbringen, wenn man eben ein Problem hat mit dieser Novelle?
Also es gibt jetzt schon einen Aufruf, der auch von vielen Organisationen schon unterzeichnet wurde, den man auch weiter unterzeichnen kann auf der Webseite. Ich glaube, du sagst wahrscheinlich gleich noch den Link dazu. Und es gibt mindestens auch zur Anhörung eine kritische Kundgebung in Dresden vor dem Landtag. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist vielleicht nochmal auch die innenpolitischen SprecherInnen von den Grünen, von der SPD anzuschreiben und denen nochmal zu sagen, so, dieses Gesetz kann nicht in eurem Sinne sein. Das ist ein Geschenk an eine autoritäre Rechte und da müsst ihr vielleicht, ne, da sollte man lieber mal die Wahlen abwarten und dann in der nächsten Legislatur sich nochmal in Ruhe dran setzen, um den eigentlichen Vorhaben ein modernes und eben auch die Versammlungsfreiheit schützendes Gesetz zu entwerfen, um dieses Versprechen dann auch besser umzusetzen.
Die Links, die stehen dann im Text, die sowohl zu dem Instagram-Account des Netzwerkes als auch zu dem Blog, die werde ich jetzt eher nicht sagen, weil sich das ein bisschen schwer aussprechen lässt. Also es heißt Versammlungsfreiheit, aber versammlungsfreiheit.it. Deswegen klickt lieber die Links an. Das ist, glaube ich, zielführender. Ja, Artemis, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, das war auch für dich ein gutes Gespräch. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Genau, wir konnten das jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen anschneiden, dass es da einige Punkte gibt. Es gibt auch noch mehr Kritik, die findet ihr in den Stellungnahmen, die findet sich in dem großartigen Aufruf vom Netzwerk für den Schutz der Versammlungsfreiheit. Also lest da doch gerne mal rein und vor allem erzählt das weiter und macht Leute darauf aufmerksam, wenn man auch in Zukunft, ja, demonstrieren will, protestieren will, ohne die ganze Zeit in so einen Korridor gedrängt zu werden, was vielleicht die Polizei als ordnungsgemäß erachtet, dann ist jetzt die Zeit, um da auch laut zu werden.
Ja, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir.